Deutschlandfunk Kultur heute.
Mit Maja Elmenreich. Es ist der Sommer der ersatzlosen Streichungen. So wacker auch virensichere Alternativveranstaltungen organisiert werden, vieles bleibt wegen Corona schlichtweg nicht statt. So hat etwa der Bestsellerautor Robert Seethaler schweren Herzens die Lesereise für sein jüngstes Buch abgesagt. Ein Gespräch mit ihm über den ausbleibenden Kontakt zu seiner Leserschaft nachher in unserer Reihe Nah und Fern. Fern bleiben den Kinos, die Filme und das Publikum. Der deutsche Kinomittelstand fordert deshalb dringend einen Kinogipfel. Das ist unser Thema zu Beginn dieser Sendung. Und sonst noch Scholzigkeit. Was sich hinter diesem Begriff verbirgt, auch das erfahren Sie bei uns. Dass der bequeme Kinosessel dem harten Bürostuhl vorzuziehen ist, das wissen Cineasten. Und das hat kürzlich auch eine Untersuchung der Technischen Universität Berlin bestätigt. In Kinosälen ist nämlich die Aerosolkonzentration meist niedriger als in Büroräumen. Schließlich ist die Lüftung in Kinos in der Regel besser als am Arbeitsplatz. Vor allem aber wird im Büro viel mehr geredet als im Kino, wo man im Idealfall ja gebannt den Mund hält. Doch auch diese kinoförderliche Corona-Nachricht hilft der Branche nicht über die Krise hinweg. Alle Kinobetreiber seien in eine dramatische Liquiditätssituation geraten. So heißt es in einem offenen Brief, den der deutsche Kinomittelstand an die Kulturstaatsministerin Monika Grütters geschickt hat. Deshalb fordert der Kreis privatwirtschaftlich geführter Kinounternehmen einen Kinogipfel, finanzielle Unterstützung und die Filmstarts aktueller Produktionen. Initiator dieses Briefes ist Michael Pawlowski. Er ist geschäftsführender Gesellschafter der Filmpalastgruppe. Ich habe mit ihm heute Mittag gesprochen. Herr Pawlowski, Monika Grütters hat bereits 2 Zukunftsprogramme Kino auf den Weg gebracht. Beim zweiten wurden allein 40 Millionen Euro für Kinos freigegeben. Warum reicht Ihnen dieses Engagement der Kulturstaatsministerin nicht?
Zunächst einmal bedanken wir uns natürlich dafür, dass sich Frau Grütters für uns einsetzt. Allerdings, diese 40 Millionen im Zukunftsprogramm 2 sind an Investitionen gekoppelt, die vordringlich in den Covid-19-Schutz gehen sollen. Die überwiegende Zahl der Kinobetreiber, die ihre Kinos längst wieder geöffnet haben, haben die Maßnahmen zum Covid-19-Schutz längst getätigt. Damit werden im Übrigen auch keine Erträge ausgeglichen. Seit dem Lockdown und teilweise schon davor sind wir sozusagen auf ein Niveau abgefallen, in den Schließungsmonaten um 100% und aktuell bei einer Größenordnung von vielleicht, wenn wir Glück haben, 80% der Umsätze des Vorjahres.
Das heißt, Sie wünschen sich eigentlich eine Entschädigung für ausbleibende Ticketverkäufe? Würde Ihnen so eine finanzielle Unterstützung besser und mehr helfen?
Das hat bereits der HDF in früheren Verhandlungen gefordert und sicherlich auch immer wieder angemerkt. Es gibt ja auch tatsächlich in Bayern eine solche Anlaufhilfe, die pro Kinobesucher zwischen 70 und ich glaube 40 Cent auf den Besucher des Vorjahres an die Filmtheaterbetreiber ausreicht. Das ist zumindest ein erster Schritt. Wir glauben nicht, dass das ausreichend ist, aber wir sind der festen Überzeugung, dass es hier dringend einen intensiven Austausch geben muss, wie uns geholfen werden kann. Wir repräsentieren weit mehr als diese 40%, die wir jetzt in dem Brief stehen haben, sondern der Kinomittelstand repräsentiert am langen Ende sicherlich zwischen 65% und 70% des deutschen Kinomarktes.
Ja, Sie sprechen für die mittelständischen, familiengeführten Filmtheaterunternehmen und Sie grenzen sich in Ihrem offenen Brief von den Programmkinos ab, den Arthouse-Kinos. Wäre das da nicht klüger, in der gegenwärtigen Krise zusammenzuhalten?
Die Arthouse-Kinos sind ja schon in dem Zukunftsprogramm 1 schon einmal bedacht worden und werden ohnehin im Rahmen des kulturellen Auftrages deutlich weiter begünstigt, als das der, sagen wir mal, eher Mainstream verpflichtete Kinobereich erfahren darf. Wir stellen uns ja nicht gegen die Arthäuser. Wir haben eine eigene Initiative aufgerufen. Die beiden Dinge widersprechen sich meiner Meinung nach überhaupt nicht.
Ja, und Sie verknüpfen Ihre Überlebenschancen in diesem offenen Brief mit den Filmstarts deutscher Filmproduktion. Ich formuliere das mal ein bisschen flapsig mit meinen Worten. Sie sagen da so im übertragenen Sinne, wenn Sie, Frau Grütters, uns nicht helfen, dann gehen die von Ihnen geförderten Filme über die Wupper. Darf ich das so zusammenfassen?
Ja, das darf man so zusammenfassen. Wir erleben ja sozusagen fast stündlich, um es mal pointiert zu formulieren, dass Filmstarts, die lange Zeit angekündigt werden, dann verschoben werden und dann auf einmal gar nicht mehr gestartet werden, sondern sofort im Streamingdienst landen, so jetzt mit einer großen Produktion von Disney. Was den deutschen Film angeht, da gibt es ja Verpflichtungen zum Fenster und anderen Dingen, aber diese Filme sind ja mit vielen, vielen Millionen aus dem Staatssäckel gefördert worden, teilweise auch aus der FFA, aber vor allen Dingen aus den Ländern und aus der Bundesförderung und liegen jetzt in der Schublade und werden eben uns nicht zur Verfügung gestellt. Und wir Kinobetreiber würden jetzt doch unsere Säle alle freimachen für ein gutes Produkt, was verspricht, große Zahlen zu machen und damit die mangelnde Kapazität, die wir in den Sälen zurzeit haben, versuchen auszugleichen. Aber wir kommen da nicht auf die Schiene, dass das passiert.
Blicken wir nochmal auf Sie und auf Ihre Branche ganz allgemein. Das mittelgroße Kino in einer deutschen Innenstadt, ist es zwischen großen Kinokonzernen auf der einen Seite und den vielen Streaming-Angeboten auf der anderen Seite nicht ohnehin in seiner Existenz allmählich bedroht, auch ohne Corona?
Schauen Sie, Frau Emmerich, alleine nur unsere Gruppe hat in den letzten 4 Jahren einen deutlich zweistelligen Millionenbetrag in die Hand genommen, um unsere Filmtheater auf Vordermann zu bringen. Was Sitzkomfort angeht, was Technik angeht, etc. etc. Wir sind diejenigen, die im Moment dafür sorgen, dass Besuchersteigerungen erzielt werden können. Wir sind diejenigen, die dafür gesorgt haben in den letzten Jahren, dass auch der Durchschnittspreis sich erhöht. Unsere lieben Mitwettbewerber, die großen Kinokonzerne, die sagen zwar immer, dass sie viel investiert haben, aber ich empfehle da einen Blick hinter die Reihen. Und die Preise, die dort gemacht werden, Kino für 5,99 Euro, kann keine Basis sein.
Michael Pawlowski vom Deutschen Kino Mittelstand. Er ist der Initiator eines offenen Briefes an die Kulturstaatsministerin. Und damit sind wir schon fast im Kanzleramt und auf dem Stuhl, auf den es Olaf Scholz abgesehen hat, den Kanzlerthron. Gestern Vormittag wurde es offiziell, die K-Frage stellt sich bei den Sozialdemokraten nicht mehr, denn die K-Antwort wurde bereits gegeben. Aus dem amtierenden Vizekanzler Olaf Scholz soll Kanzler Scholz werden. Wenn vielleicht auch der plötzliche Sprung ins Sommerloch viele überrascht hat, unser Autor Martin Becker wundert sich gar nicht so sehr. Scholzigkeit, so seine Theorie, sei doch ohnehin das Gebot der Stunde.
Es gibt sie noch, die guten Dinge. Mit diesem strikt wertkonservativen Slogan macht ein Warenhaus für grundsolide verarbeitete Produkte seit Jahrzehnten Kasse. Noch nie war unsere Sehnsucht danach so groß. Wir wollen allwetter- und allvirenfeste Handschuhe aus zähem Leder. Wir wünschen uns, dass der Massivholztisch uns und mindestens unsere Kindeskinder überlebt. Nur stabil muss es sein, wenn uns schon die fragile Gegenwart zwischen den Fingern wegbröselt. Die SPD hat also alles goldrichtig gemacht. Aus ihrem bunten Kandidatenkatalog ist die Wahl auf die graue Eminenz gefallen, auf den felsigsten Felsen in der Brandung. Eine Mimik hat er, die uns an einen sturmfesten Tanker in der Nordsee denken lässt. Eine Ruhe strahlt er aus, bei der selbst ein Zen-Mönch irgendwann nervös in seinem Schneidersitz ruckelt. Und dann ist da natürlich diese Beharrlichkeit, der selbst Pestausbrüche, Politskandale und Pandemien nichts anhaben können. Das alles ergibt in der Summe einen Charakter, dessen Hauptmerkmal geradezu nach einer Wortneuschöpfung schreit. Die Scholzigkeit kennt keine Grenzen. Ob sich die Sozialdemokratie wohl so dermaßen geschlossen dafür entschieden hätte, wenn Corona nicht gekommen wäre, ist durchaus fraglich. Schließlich wollten sie ihren Kandidaten ja noch nicht mal als Parteivorsitzenden haben. Aber das war ja auch in einer Zeit, als Maskenpflicht höchstens an Karneval galt. Zweifelsohne hat die Krise uns verändert und einen rasanten Schub in Richtung rückwärts gebracht. Wir spekulieren nicht mehr an der wackeligen Börse, sondern kaufen lieber Edelmetalle wie die Wilden. Wir erklären für den Urlaub den Harz zur Toskana unserer Herzen. Wir legen manchmal vielleicht sogar die alte Heinche-Platte auf und hören sein altes Mama-Lied, aber das wirklich nur, wenn keiner guckt. Hätte beispielsweise ein Fußballverein wie der VfL Bochum noch vor einem Jahr Werbung für seine neue Trikotkollektion mit den Worten »Was bleibt, sind unsere Werte« gemacht, dann hätten wir uns verwundert die Augen gerieben. In diesem Sommer hingegen nehmen wir so etwas eher mit müdem Blick zur Kenntnis. Vor dem Hintergrund dieser neuen Wertewut ist es fast ein klassischer Coup, den die SPD mit Olaf Scholz landet. Der Chuck Norris der deutschen Politik ist wieder da. Nein, anders, er war natürlich nie weg. Selbst Witze über den Hollywood-Helden Norris lassen sich locker verscholzen, ohne Schaden zu nehmen. Wenn Olaf Scholz ins Wasser fällt, dann wird er nicht nass. Das Wasser wird Olaf Scholz. Olaf Scholz ist der Einzige, der die Zeit wirklich totschlagen kann. Olaf Scholz schläft nicht. Er wartet. Soweit, so heldenhaft. Wie sich das alles mit der wirklichen Wirklichkeit verträgt, muss sich erst noch zeigen. Selbst einem Olaf Scholz wird angesichts der Ankündigung seiner Parteivorsitzenden, es doch ruhig mal mit der Linkspartei als Koalitionär zu versuchen, zumindest für den Bruchteil einer Sekunde der Mundwinkel zucken. Und wenn jene Parteivorsitzenden völlig glücksbesoffen vermelden, ihr Olaf habe den Kanzlerwumms, dann spätestens fragt man sich durchaus, was das alles noch mit dem ruhigen Temperament des eher selten wumsenden Scholz zu tun hat. Freuen wir uns dennoch einstweilen über den Sieg der grenzenlosen Scholzigkeit. Das ausufernde Gesödere der Gegenseite dürfte rasch einsetzen. Denn auch ein bayerischer Ministerpräsident schläft bekanntlich nicht, sondern wartet.
Martin Becker mit zwei Wortneukreationen, Scholzigkeit und Gesödere. Kommen wir von da aus zum geschriebenen Wort. Denn es herrscht große Freude im Buchhandel, der neue Seetaler ist da. Der letzte Satz heißt dieser musikhistorisch informierte, aber letzten Endes doch fiktive Roman über die letzte Seereise von Gustav Mahler. Das Buch ist gedruckt und in normalen Zeiten wäre längst auch der Plan gedruckt für Robert Seetalers Lesereise. Riesige Säle kann er füllen, der Autor von Erfolgsbüchern wie Der Trafikant oder Ein ganzes Leben. Doch dieses Mal macht sich Robert Seetaler nicht auf den Weg, um denen persönlich zu begegnen, die sein neuestes Buch gelesen haben und den Autor, einen ausgebildeten Schauspieler, live erleben wollen bei einer Lesung auf der Bühne. Auf diese Nähe müssen alle verzichten. In den gegenwärtigen Sommerwochen nähern wir uns in Kultur heute aus ganz unterschiedlichen Richtungen dem Wortpaar nah und fern. Heute soll es also um die Nähe zur Leserschaft gehen. Und deshalb habe ich vor der Sendung Robert Seetaler gefragt. Kein Händedruck, kein Signiertisch. Für Sie war es undenkbar, unter diesen Bedingungen auf Lesereise zu gehen?
Das Wort undenkbar kenne ich so nicht, aber zumindest sehr schwer und auch teilweise deprimierend. Ich muss wirklich sagen, mir tut das Herz weh, denn ich mag diesen Kontakt sehr, den Kontakt zu den Lesern und überhaupt zu Menschen. Aber es fällt einfach wirklich schwer. Man muss sich immer wieder aufs Neue hinterfragen, macht es denn wirklich Sinn, sich in einem geschlossenen Raum so über Stunden aufzuhalten? Und das hinterfragen wir immer wieder aufs Neue. Und es gibt zwei Lesungen, die haben wir dann doch zugesagt. Muss man dann gucken, wie das wird.
Das fehlt Ihnen, das Herz wird schwer, haben Sie gesagt. Was erfahren Sie denn von Leserinnen und Lesern bei den kurzen Begegnungen am Signiertisch oder auch in der Fragerunde? Was wollen die von Ihnen wissen?
Ja, das Interessante oder wirklich fast berührend Überwältigende ist, die wollen nichts wissen, sondern die wollen vor allem etwas zurückgeben. Und das ist manchmal so schön und kommt so warmherzig rüber, dass ich es ganz, ganz schwer nehmen kann zum Teil. Also es kommt wie eine warme Welle da auf mich zu und über mich. Die wollen sich einfach oft, ich traue mich das Wort gar nicht sagen, aber die wollen sich für das Buch bedanken. Und schon das finde ich berührend und sehr schön. Und ich vermisse das schon. Ich bin nicht von Dank abhängig, aber das sind oft wirklich sehr schöne Begegnungen. Die Menschen erzählen, die wollen gar nicht so viel weiterhin bekommen, sondern sie geben sehr viel.
Sind das immer angenehme Begegnungen? Sie wollen sich jetzt aber wahrscheinlich nicht mit Ihrer Leserschaft verscherzen. Trotzdem, ist das immer warm und warmherzig oder schwingt da auch mal eine Kritik oder womöglich so eine Besserwisserei mit?
Also ich habe keine Angst mehr, es mit irgendjemandem zu verscherzen. Das ist nicht so meine Art. Ich hätte keine Probleme zu sagen, wenn es schlimm wäre, ist es aber nicht. Es ist zu allermeistens tatsächlich eine warme, schöne Begegnung. Mir fällt jetzt nichts Besseres als warm ein, aber es sind schöne Begegnungen und die schließen ja Kritik mit ein. Das heißt, es gibt auch Menschen, denen dieses und jenes nicht passt, aber das gehört ja mit zum Kontakt. Es kann ja nicht alles immer nur in so einer weich gepolsterten Daunenhölle verschwinden.
Zum Thema warm passt womöglich auch das Wort Energie, denn so zwischenmenschliche Begegnungen, das wissen wir ja alle, können einem Energie geben, können einem aber auch gleichzeitig Energie rauben. Wohin schlägt bei Ihnen das Pendel aus bei so einer Lesung? Sind Sie danach erschöpft oder sind Sie ganz erfüllt und energiegeladen?
Ich bin erfüllt und erschöpft. Das schließt sich ja nicht aus. Die Erfüllung geht ja oft mit der Erschöpfung Hand in Hand. Dann liegt man im Hotelzimmer und weiß nicht wohin mit all dem, was man da bekommen hat. Man muss das ja erst mal einstecken, verdauen und damit umgehen. Wenn wir da schon bei diesem Wortpaar Nähe, Distanz sind, im Endeffekt gibt es ja eigentlich nur die Distanz. Distanz ist ja erstmal wertfrei. Das heißt, es kann ja auch Nähe bedeuten. Es kommt nur auf die Strecke dieser Distanz an.
Sie füllen ja wirklich sehr große Säle. 600 Zuschauerinnen und Zuschauer können es gut und gerne mal sein, gelegentlich sogar mehr. Kann denn da überhaupt auch bei der räumlichen Distanz Nähe entstehen?
Nähe nicht, aber so etwas wie Intimität, gut, vielleicht schließt das Nähe mit ein, vielleicht bedingt das eine das andere, aber es entsteht merkwürdigerweise auch in diesen großen Räumen so etwas wie Intimität, da ja der Fokus wirklich auf diesen Text, auf dem Wort liegt, das da zwischen uns oder mit uns im Raum schwebt und das alle da drinnen verbindet. Das weiß nicht, ob das dann nur mit 50.000 Leuten geht, wahrscheinlich nicht, aber mit bis zu 1.000 haben wir es probiert. Und das war immer eine gefasste, intime Situation.
Und noch intimer könnte man zumindest vermuten, kann es ja dann danach werden. Also zum Ritual der Lesung gehört ja auch, sich ein Buch signieren zu lassen. Haben Sie eine Erklärung für diesen Wunsch von so vielen, ein klein bisschen Handschrift des Autors mit nach Hause zu nehmen?
Nein, aber ich habe wenig Erklärungen fürs Leben. Ich kapiere ehrlich gesagt ganz selten irgendetwas, aber macht ja nichts. Sagen wir mal so, die Erfahrung führte nicht automatisch zu Erkenntnissen.
Also diesen Wunsch haben Sie für sich nicht, wenn Sie ein Buch von einem Autor oder von einer Autorin gelesen haben?
Nein, aber ich kann das schon nachvollziehen. Es gibt ja so, was weiß ich, ich hätte auch gerne einen Brief von Dr. Sigmund Freud zum Beispiel oder ein paar handgeschriebene Wörtchen vom Goethe oder von mir aus auch von eine Locke von Mick Jagger.
Wenn wir jetzt schon bei Sigmund Freud sind, der auch in Ihrem jüngsten Buch eine zumindest kleine Rolle spielt. Sie haben mal in einem Interview gesagt, und damit komme ich zu den Figuren in Ihren Büchern, Sie haben mal gesagt, die Figuren in meinen Büchern sind Teil meines Selbst. Darf man also in Ihrem Fall durchaus nach den charakterlichen Verbindungen, nach der Nähe fragen zwischen fiktiver Romanfigur und dem realen Robert Seethaler? Viele verbieten ja diese Frage, die wollen das ja gar nicht hören.
Naja, ich will es auch nicht hören, aber ich verbiete sie nicht. Ich meine, man kann ja nur von sich selbst erzählen. Alles, man sieht ja nur aus den eigenen Augen und deswegen hat alles die mir eigene Färbung. Nichtsdestotrotz, wenn ich von Gustav Mahler erzähle ich erstmal von Gustav Mahler und nicht von mir. Aber es sind meine Augen, meine Gedanken, meine Gefühle, die sich versuchen, da der Figur anzunähern.
Und so unterschiedlich diese Figuren ja sind in den Büchern, die Sie geschrieben haben, die zeichnen sich ja doch fast alle, finde ich, durch ihre Positionierung in so einer gewissen Außenseiterrolle aus. Und auch Gustav Mahler jetzt in der letzte Satz, der ist ja ein einsamer Mann, der an Oberdeck eines Schiffes sein Leben Revue passieren lässt, voller Sehnsucht nach Nähe, aber auch irgendwie unfähig, sie zuzulassen bzw. herzustellen. Vielleicht würde ein Psychologe von einem Nähe-Distanz-Problem sprechen. Sind das für Sie die interessanteren Menschen?
Naja, man muss nicht alles problematisieren, Nähe-Distanz-Problem. Es ist erstmal ein Nähe-Distanz-Thema. Und das ist immer interessant. Wie geht man mit Distanz und Nähe um in seinem Leben? Und zur Fremdheit in der Welt, diese Menschen sind randständige Menschen, das stimmt, das interessiert mich, denn randständige Menschen sind auch immer Grenzgänger. Und Grenzgänger bewegen sich, wie der Name schon sagt, eben an einer Grenze entlang und testen sie aus, überschreiten sie gegebenenfalls und weiten diese Grenzen für uns. Und solche randständigen Menschen sind immer die Weiten unserer Welt.
Dann schlage ich jetzt mal den Bogen mit Hilfe von Elke Heidenreich, die über sie mal Robert Seethaler geschrieben hat, eine natürliche Distanz sei um sie herum. Können Sie mit dieser Beschreibung was anfangen?
Ich kann das. Das betrifft mich aber eher als Mensch, der sich auch manchmal in der Öffentlichkeit bewegt. Da versuche ich mich doch zu schützen. Ich glaube, ganz privat, so ganz bei mir, bin ich schon zugänglicher.
Und Sie zeigen sich ja in der Öffentlichkeit als Schauspieler zumindest, als der Sie ja in Ihrer berufliche Karriere gestartet sind, immer weniger eigentlich. Das ist doch eher die Ausnahme. Ist das sozusagen auch ein Rückzug aus der Öffentlichkeit, ein bisschen mehr Distanz, zumindest rein körperlich, zwischen Ihnen und den Zuschauern bzw. denen, die Filme gucken?
Ja, und zwar insofern, als ich ja kein Theater mehr spiele. Diese direkte Nähe, die habe ich nicht vertragen. Also dieses Angesehenwerden, dieses wie eine offene Wunde da im Rampenlicht stehen, das war auf Dauer nicht gesund für mich. Und was anderes ist mit dem Film, da kann ich mich besser schützen, weil die Technik zwischen mir und dem Blick des anderen steht. Die Technik schützt in diesem Fall. Aber es ist, wenn man so will, einerseits ein Rückzug vor dieser seltsamen, neurotisch gewählten Öffentlichkeit und andererseits ist aber auch ein Schritt vorwärts zu einer, klingt ein bisschen esoterisch, aber sowas wie einer inneren Wahrheit, der ich mich wieder annähern möchte.
Und die Lesung ist sowas ganz anderes als das Theater, von dem Sie sich zurückgezogen haben, denn bei der Lesung werden Sie ja auch angesehen.
Ja, die ist nicht ganz anders. Das ist auch nicht so leicht für mich manchmal. Man sitzt halt da vorne und zieht so viel Energie auf sich. Und das hat auch etwas Lustvolles, wenn man so möchte, aber auch etwas Beschämendes. Der Blick des anderen oder überhaupt der Blick zwischen Menschen ist etwas sehr Intimes, vielleicht sogar das Intimste, was uns verbindet. Und das kann ganz schön erschreckend sein. Nichtsdestotrotz schützt mich da aber das Wort. Das heißt, ich lese einfach nur aus dem Buch vor und muss mich selbst da jetzt nicht irgendwie präsentieren oder darstellen.
Und in dieser Situation, in der Sie dann ganz vielen ganz nahe sind, also sozusagen in Kontakt, in Austausch mit denen da im Saal treten, ist das für Sie auch so eine Art Ausgleich oder womöglich sogar Kompensation für die Abgeschiedenheit dann beim Schreiben, wo Sie ja ganz für sich sind?
Ja, ich suche das nicht, aber manchmal ist es dann doch schön. Eigentlich fühle ich mich in meiner kleinen Welt am wohlsten. Und in meiner Fantasie würde ich gerne am liebsten immer nur irgendwo im Wald sitzen oder mit meinem Sohn spazieren gehen oder ein Eis essen oder in der Konditorei sitzen. Aber manchmal ist es dann doch ganz schön, da vor diese Leute zu treten und den Kontakt da aufzunehmen. Es ist sogar sehr, sehr erfüllend. Ich bin immer wieder überrascht, wie beschenkt ich dann nach Hause komme.
Tja, umso netter fanden wir es, dass Robert Seethaler ins Studio gegangen ist und nicht ins Kaffeehaus. Sein jüngstes Buch heißt Der letzte Satz und ist erschienen bei Hansa Berlin. Eine Rezension aus dem Deutschlandfunk Büchermarkt und dieses Gespräch, beides finden Sie in der DLF Audiothek-App zum Nachhören. Matrosenoutfit, Lockenkopf und norddeutscher Akzent, das waren die Markenzeichen des Komikers Fips Asmussen, der jetzt gestorben ist. Enne Seidel mit den Kulturmeldungen.
Der König der Karlauer, der Pointenpapst, das gut geölte Mundwerk aus dem Norden. Der Komiker Fips Asmussen hatte unzählige Spitznamen. Ursprünglich kam er aus Hamburg, dort hatte er Ende der 60er Jahre seine ersten Auftritte in seiner eigenen Kneipe, der Violetten Zwiebel. Es folgte eine große Bühnenkarriere, mit den Schlagersängern Heino und Roy Black tourte Asmussen sogar durch die USA. Mit seinen Witzen füllte er aber nicht nur Hallen, sondern auch Bücher, Kassetten, Schallplatten und CDs und war immer wieder auch im Fernsehen zu sehen. Über Humor lässt sich ja bekanntlich streiten und über den Humor von Fips Asmussen sicherlich auch, aber er war definitiv einer der bekanntesten Komiker Deutschlands und ein Urgestein der deutschen Comedy-Szene. Und das wusste er auch selbst.
Ich musste neulich vor Gericht aussagen, nicht zur Person. Ich sage, Herr Richter, mein Name ist Fips Asmussen. Ich bin Deutschlands bekanntester und größter Humorist, den es je gegeben hat. Aber prahlen Sie immer so rum. Ich sage, nein, Herr Richter, aber ich stehe hier unter Eid.
Der Komiker Fips Asmussen, mit 82 Jahren ist er jetzt gestorben. Eine Woche nach den Explosionen in Beirut bleibt die humanitäre Lage in der libanesischen Hauptstadt ernst. Die Zahl der Toten ist mittlerweile auf 165 gestiegen. Immer noch werden Menschen vermisst. Die Suche in den Trümmern nach Opfern geht also weiter. Hinzu kommt, dass sich auch das Coronavirus im Libanon weiter ausbreitet. Angesichts der schwierigen humanitären und politischen Situation im Land warnt die Galeristin André Sveyer-Semler vor einem Exodus der libanesischen Kulturschaffenden. Sveyer-Semler betreibt Galerien in Hamburg und Beirut und sagte heute im Bayerischen Rundfunk:
Ich habe ganz tolle Künstler. Einige wollen jetzt weg, einige sind bereits weg. Wir werden heute noch oder morgen spätestens ein Appell senden für Spenden für diese kulturschaffenden Menschen. Sie haben kein Dach mehr über dem Kopf, das Klavier ist kaputt, die Bilder, die gemalt wurden, sind kaputt. Man muss erstmal jetzt dafür sorgen, dass sie überleben können und hoffen, dass einige von denen dort bleiben.
Die Galeristin André Sveyer-Semler über die Lage von Künstlern und Kulturmenschen in der libanesischen Hauptstadt Beirut nach den Explosionen.
Enne Seidel mit den Kulturmeldungen. Vielen Dank. In Russland wurde der weltweit erste Corona-Impfstoff zugelassen. Mehr dazu in den Informationen am Abend. Das war Kultur heute mit Marja Elmenreich am Mikrofon.